Der Friede Gottes, die Gnade Jesu Christi und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ja, nachdem ich am vergangenen Sonntag über die Notwendigkeit und auch Wichtigkeit von Danksagung und Lobpreis gepredigt habe, möchte ich heute zu dem dritten Punkt kommen aus dem Büchlein von Derek Prince, Danksagung, Lobpreis und Anbetung, zum dritten Punkt Anbetung. Aber bevor ich das tue, möchte ich noch mal etwas betonen, damit ich nicht falsch verstanden werde. Es ist ja immer zweiseitig eine Predigt, eine Botschaft, die gesendet wird und dann was ankommt bei den Menschen. Und ich möchte einfach noch mal betonen, Gott weiß, dass wir in einer gefallenen Welt leben und er weiß, dass wir in Bedrängnisse und Herausforderungen und Nöte kommen. Und wir dürfen auf jeden Fall mit all unserem Leid, mit unseren Fragen, mit unseren Zweifeln, mit unserer Not zu ihm kommen. Auch das zieht sich wie ein roter Faden durch die Bibel. Ihr kennt vielleicht die Telefonnummer Gottes, so sagen wir gerne Psalm 50, Vers 15. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Aber dann heißt es auch, und du sollst meinen Namen preisen. Gott ist dein Notarzt und er ist auch der Notnagel. Wir sollen zu ihm kommen in der Not, aber es soll uns immer in den Lobpreis führen, in die Größe Gottes. Oder auch ein anderer bekannter Vers aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 5. All eure Sorge werft auf Gott, denn er sorgt für euch. Und der nächste Vers, da geht es dann so weiter, seid nüchtern, achtet darauf, dass ihr bei Gott bleibt, dass ihr auf dem richtigen Fundament bleibt. Und in Vers 11 heißt es dann, ihm gehört die Macht in Ewigkeit, Amen. Also von der Not, die wir Gott hinlegen, von unseren Sorgen, die wir ihm hinwerfen, gehen wir weiter bis zum Dank, zum Lobpreis, zur Anbetung. Es gehört alles zueinander. Und meine Erfahrung ist auch die, und ich bin mir sicher, dass ihr die mit mir teilt, wenn der Geist Gottes in dir lebt, wenn du das schon mal gespürt hast, dass Gottes Geist von dir Besitz ergreift, dann führt dich der Heilige Geist automatisch in die Danksagung, in den Lobpreis, in die Anbetung. Dann bleiben wir nicht bei unserer Not stehen. Das ist etwas, was der Geist Gottes in uns hervorbringt. Warum? Weil Gottes Geist Gott ist und er kann sein Wesen nicht verleugnen. Das ist einfach sein Wesen. Danksagung, Lobpreis und Anbetung. Derek Prince beschreibt in seinem Buch drei Bereiche. Ich nenne die uns nochmal. Erstens, durch Danksagung erkennen wir Gottes Güte, Gnade an. Zweitens, durch Lobpreis erkennen wir Gottes Größe an. Und drittens, durch Anbetung erkennen wir Gottes Heiligkeit an. Und zu diesem dritten Punkt möchte ich heute predigen. Und auch da möchte ich kurz sprachgeschichtlich ausholen. Ihr alle kennt das englische Wort Worship oder auch Worship Songs. Kann man auch auf YouTube suchen. Da gibt es schöne Sammlungen von Lobpreismusik und Anbetungsliedern. Und oft denken wir, wenn wir Worship hören, dass es eben um diese Lobpreismusik geht. Aber das ist nur eine Übersetzung davon. Wer schon mal in England war oder in den USA, der weiß, dass Worship auch einfach der Sonntagsgottesdienst genannt wird. Also der ganze Gottesdienst mit allem, was dazugehört, mit den Bitten, mit der Verkündigung, mit der Lobpreismusik, alles zusammen ist Anbetung. Und dafür möchte ich heute ja euer Bewusstsein wecken und auch eine Erwartungshaltung schaffen und euch in 5 Schritten erklären, die auch, also er hat das nicht in diesen 5 Schritten, er beschreibt noch viel, viel mehr, aber ich möchte Anbetung heute in diesen 5 Schritten erklären und ihr könnt einige dieser Dinge auch hier in diesem Büchlein lesen. Erstens, Anbetung ist eine Körperhaltung tatsächlich. Im Unterschied zu Danksagung und Lobpreis, was wir allein mit unseren Worten tun können, wir tun es nicht immer nur mit Worten, wir heben auch unsere Hände, aber wir können es nur mit Worten tun, ist Anbetung etwas, was sich tatsächlich in unserer Körperhaltung auch ausdrückt. Und im Hebräischen und im Griechischen spiegelt sich das auch in den Wörtern für Anbeten wieder, in den Verben. Da heißt es zum Beispiel, im Hebräischen gibt es ein Wort, das heißt kagat, sich niederwerfen, lang ausstrecken. Eigentlich könnte man es auch übersetzen mit in der Gnade oder in der Demut liegend. Also wir ordnen uns unter, wir unterwerfen uns, wir werfen uns nieder. Oder auch Shaddach, sich verbeugen. Wer sich verbeugt, der erweist dem anderen Ehre und Anbetung. Aber auch das griechische Verb proskuneo heißt sich niederwerfen und kann auch übersetzt werden mit anbeten. Und ich finde, das veranschaulicht deutlich diesen Sachverhalt. Und das ist eigentlich auch schon einer der größten Unterschiede zwischen Danksagung und Lobpreis, dass wenn wir in die Anbetung kommen, dann ist unser ganzes Sein, unser Körper, unsere Seele und unser Geist betroffen. Typisch ist zum Beispiel auch das Hinknien. Ich kenne eine Frau, die gerne betet, die auch in die Anbetung geht und die sagt, ich wundere mich, warum so wenige sich hinknien in der Anbetung im Lobpreis. Das Hinknien ist auch Ausdruck unserer Hingabe, unserer Demut, unserer Unterordnung. In der katholischen Kirche wird das häufiger gemacht im Gottesdienst. Es ist sozusagen vorgesehen. Aber das ist eben auch die Schwierigkeit mit Ritualen. Rituale können verkommen zu einer rein äußerlichen Körperhaltung. Und es ist wichtig, dass das, was wir äußerlich tun, dass das auch innerlich mit unserer inneren Haltung übereinstimmt. Es ist keine Anbetung, wenn mein Herz nicht dabei ist, wenn ich mich knie, aber mir sonst im Leben Gott egal ist und ich nicht demütig bin. Darum möchte ich das betonen, Anbetung ist, wenn der ganze Mensch, Körper, Seele und Geist ergriffen sind. Dann ist die Körperhaltung nämlich Ausdruck dessen, was der Geist schon begriffen hat und die Seele erkannt hat. Wir knien uns, weil wir uns demütigen, weil wir Ehrfurcht spüren, weil wir uns gerne unterordnen, weil wir uns klein und Gott groß machen wollen. Und diese Haltung ist vielleicht die äußerste Form der Anbetung und der Unterwerfung unter den Willen und die Heiligkeit Gottes, wenn wir uns knien oder eben auch niederlegen, hinlegen. Wir öffnen unsere Hände, wir neigen unser Haupt, wir werden kleiner. Und dieser Zusammenhang zwischen Danksagung und Lobpreis und dann der Schritt zur Anbetung wird wunderschön deutlich im Psalm 95. Da heißt es in den ersten zwei Versen, kommt, lasst uns dem Herrn zujubeln, also laut mit Worten. Wir wollen ihn preisen, den Fels, bei dem wir Rettung finden. Lasst uns dankbar zu ihm kommen und mit fröhlichen Liedern besingen. Der Fels, bei dem wir Rettung finden, da geht es um die Gnade, für die wir dann auch dankbar sind. Und wir fangen an, Gottes Größe zu loben. Geht weiter in Vers 3, denn der Herr ist ein gewaltiger Gott, der große König über alle Götter. In seiner Hand liegt alles, von den Tiefen der Erde bis hin zu den Gipfeln der höchsten Berge. Ihm gehört das Meer, er hat es ja gemacht und seine Hände haben das Festland geformt. Und jetzt kommen wir an den Punkt, kommt, wir wollen ihn anbeten und uns vor ihm beugen. Lasst uns niederknien vor dem Herrn, unserem Schöpfer. Aber es ist eben ganz wichtig, dass es nicht nur eine Körperhaltung ist, sondern dass unsere Körperhaltung diese geistliche Haltung widerspiegelt. Und das ist Anbetung vor allen Dingen. Zweitens, Anbetung ist eine geistliche Haltung. Anbetung ist deshalb nochmal etwas ganz Besonderes, weil wir nicht nur Gott danken für seine Güte und Gnade, weil wir ihn nicht nur loben und preisen für seine Größe, sondern weil wir seine Heiligkeit spüren, erkennen, empfangen dürfen. Unser Geist begreift etwas, was unsere Seele spürt und unser Körper ausdrückt. Anbetung ohne die richtige geistliche Haltung geht eigentlich gar nicht. Es ist keine Anbetung. Darum war es mir auch wichtig, am letzten Sonntag nochmal das Fundament aus Apostelgeschichte 2 zu betonen. Also im Wort, in der Gemeinschaft, im Abendmahl, im Gebet. Das ist das richtige Fundament für Danksagung, Lobpreis und Anbetung. Es gibt viele Strömungen, wo Menschen sich dem öffnen und Gott anbeten, aber es besteht die Gefahr, dass wir unsere eigene Ehre in den Mittelpunkt stellen, dass es sich um uns dreht, um unsere Gefühle, dass wir in eine Trance oder was auch immer hineinkommen wollen und wir denken dann, das wäre Anbetung. Und ich glaube, das liegt in der Sache der Natur, weil der Mensch eben die Veranlagung dazu hat, innerlich auch loszulassen und sich darauf einzulassen. Die Frage ist nur, wer oder was ist das Objekt unserer Anbetung? Wenn wir etwas anderes anbeten als Gott, als den Schöpfer, als Jesus, als den Heiligen Geist, dann ist es Beweihräucherung unserer selbst. Dann ist es eigentlich Götzendienst. Und dann sind wir weit, weit weg von Gottes Heiligkeit. Anbetung ist eins werden von unserem Geist mit Gottes Geist oder eins werden des Heiligen Geistes in uns mit dem Geist Gottes. Paulus vergleicht das sogar mit der Sexualität zwischen Mann und Frau. Er schreibt an die Korinther im 6. Kapitel im 1. Brief, denn wer sich mit einer Hure einlässt, der wird ein Leib mit ihr. Ist euch das nicht klar? Das heißt ja schon in der Heiligen Schrift von Mann und Frau, die zwei werden eins sein mit Leib und Seele. Wenn ihr dagegen in enger Verbindung mit dem Herrn lebt, werdet ihr mit ihm eins sein durch seinen Geist. Hier warnt Paulus davor, in dem ganzen Brief, dass wir uns auch in unserem Geist mit anderen Geistern, mit anderen Mächten verbinden können. Aber das sollen wir nicht. Wir sollen uns allein mit Gottes Geist verbinden. Wir sollen geistlich gesehen genauso wenig Hurerei treiben wie mit unseren Körpern. So wichtig, so einzigartig, so intim ist Anbetung. Und wenn wir in diese Anbetung, in diesen Raum von Gottes Heiligkeit hineinkommen und ihn wirken lassen, dann entsteht daraus auch die Frucht seines Geistes. Und das ist für uns ein gutes Merkmal, ob wir die richtige Haltung haben, ob da das richtige Objekt ist für unsere Anbetung. Die Frucht des Geistes ist, das steht im Galater 5, Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit oder auch Selbstbeherrschung. Wir sehnen uns doch oft danach, von Gott zu empfangen, für unsere Seele, für unseren Körper auch, für unseren Geist. Wenn du depressiv bist, niedergeschlagen, dann sehnst du dich nach der Frucht der Freude. Und wenn du umherirrst und dich nicht entscheiden kannst, dann sehnst du dich nach der Frucht der Treue und Loyalität, dass du bei einer Sache bleibst, bei einem Menschen bleibst. Wenn du inneren Stress hast, dann sehnst du dich nach der Frucht des Friedens. Wenn du bei Menschen immer wieder Grenzen übertrittst oder Menschen bei dir Grenzen übertreten, dann sehnst du dich nach dieser Enthaltsamkeit, nach dieser Selbstbeherrschung, nach den gesunden Grenzen. Gott möchte diese Frucht in deinem Leben hervorbringen und das geschieht in der Anbetung. Das geschieht, wenn wir es zulassen, dass unser Geist, Gottes Geist in uns, in Kontakt tritt mit dem Geist Gottes, mit Gott, der auch außerhalb von uns ist. Dann komme ich zum dritten Punkt und das ist auch ein sehr wichtiges Kennzeichen von Anbetung. Anbetung ist eine schweigende Haltung. Während Danksagung und Lobpreis aus Worten, aus Liedern, aus Fröhlichkeit, aus Tanz besteht, ist Anbetung etwas, wo wir anfangen zu schweigen und still zu werden, wo wir aufhören, dass es um uns geht, um unsere Gefühle, unsere Gedanken. Und dann kann man das auch gut mit den Opferritualen im Alten Testament vergleichen. Da möchte ich nur einen Vers zitieren aus 3. Mose 2. Da steht, kein Speiseopfer für mich darf Sauerteig enthalten, ihr dürft weder Sauerteig noch Honig auf meinem Altar verbrennen. Kann man sich manchmal fragen, was soll das denn, solche klaren Anweisungen? Wer mal das 3. Buch Mose gelesen hat, der weiß, wovon ich spreche. Aber das Alte Testament, Gottes Beziehung mit Israel, alles ist ein Abbild für uns, woraus wir etwas lernen dürfen für unsere geistliche Welt, für unser geistliches Leben. Und hier dürfen wir den Sauerteig und den Honig vergleichen mit Dingen, die im Lobpreis, in der Anbetung nichts zu suchen haben. Sauerteig ist ja ähnlich wie Hefe, dass es den Teig aufbläht, größer macht, mit Luft, also ne, da ist eigentlich nichts, aber es wird größer. Das hat in der Anbetung keinen Raum. Du musst nicht irgendwie etwas größer machen, als es ist in deinem Herzen. Gott ist groß genug. Diesem großen Gott darfst du begegnen. Lass ihn wirken. Begegne ihm so, wie er ist. Du musst es nicht größer machen. Du musst es nicht aufbauschen. Und du musst es auch nicht verschnörkeln oder mit schönen Worten verzieren. Du musst nicht übertreiben. Ich erinnere mich an unseren letzten Hauskreis. Manchmal haben wir auch darüber gesprochen. Manchmal wird es so schwärmerisch, dass man schon wieder ins Zweifeln kommt, ob das ernst gemeint sein kann. Wenn der Honig so für das Süße steht, für das, ja, die netten Worte, dass man sich einschleimen will, das brauchst du nicht. Du musst dich bei Gott nicht einschleimen. Du musst es nicht süßer ausdrücken, als es in deinem Herzen ist. Sauerteig steht im Neuen Testament auch oft für Unaufrichtigkeit, für Egozentrik, Selbstgefälligkeit. All diese Dinge haben keinen Platz in der Anbetung. Wenn wir anbeten, dann beten wir nicht mehr. Dann konzentrieren wir uns voll und ganz auf das Gegenüber. Wir gehen weg von uns hin zu dem anderen. Derek schreibt, dass die meisten Menschen eine 10-minütige Stille in einem Gottesdienst nicht aushalten würden. Und ich glaube, das stimmt. Ich bin so dankbar, dass wir die Stille in unserem Gottesdienst haben, aber ich kenne eigentlich kaum eine andere Gemeinde, die das macht. Diese Stille ist so notwendig, dass wir zur Ruhe kommen, dass wir unsere Gedanken sortieren und dass wir möglichst auch an den Punkt kommen, wo wir schweigen, wo Gottes Geist Raum bekommen kann. Und ich möchte euch einladen, das auch zu Hause zu praktizieren, nicht nur hier im Gottesdienst, sondern euch zu Hause diese Zeit zu nehmen. Bete zu Gott, sag ihm alles, was auf deinem Herzen liegt. Aber versuch mal dann nicht Amen zu sagen, sondern in dieser Gegenwart Gottes zu bleiben. Anfangen zu schweigen, die Stille auszuhalten. Und wenn dann irgendwelche Gedanken kommen, was du noch alles erledigen musst, lass sie kommen und lass sie wieder gehen. Aber bleib in der Anbetung. Ihr kennt vielleicht die Bible-App. Und da kann man auch Gebetszeiten halten. Und ganz am Ende von diesen Gebetszeiten, also da switcht man immer so weiter. Und ganz am Ende, die letzte Seite, da heißt es dann, bist du schon bereit zu gehen? Wenn du noch nicht bereit bist, bleib in diesem Raum. Ich finde das so cool, weil genau darum geht es. Bleib einfach im Gebet. Halte doch das noch ein bisschen aus, diese Stille, dieses sich auf Gott einlassen. Wir haben eh so viel Stress in unserem Leben, so viel Arbeit, so viel Sorgen, Nöte, Ängste. Gott möchte, dass du in diesen Raum der Heiligkeit kommst, wo du dich selbst loslassen kannst. Das Fundament ist wichtig. Hab die Bibel dabei. Lies auch einen Bibelvers vor oder sag es im Gebet, dass du in dem richtigen Raum bist. Ich befürchte, dass wir so lange Stillen im Gottesdienst nicht aushalten, dass das eigentlich ein schlechtes Zeichen für uns ist. Aber wir sind schon auf einem guten Weg, weil es eben Raum hat in unseren Gottesdiensten, dass wir auch mal die Stille aushalten. Dafür bin ich sehr dankbar. Da ist mir auch ein Lied eingefallen, das haben wir am letzten Sonntag gesungen, 1729 gedichtet. Anbetung ist etwas, was sich durch die ganze Kirchengeschichte, durch die Menschheitsgeschichte durchzieht. Gerhard Terstegen, ein deutscher Mystiker, die Mystiker waren überhaupt eine Gruppe von Menschen, die sehr offen waren für Lobpreis und Anbetung. Und er hat gedichtet, Gott ist gegenwärtig. Lasst uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten. Gott ist in der Mitte, alles in uns schweige und sich innigst vor ihm beuge. Also das ist Anbetung im pursten, im wahrsten Sinne. Oder dann auch in der sechsten Strophe, wie die zarten Blumen willig sich entfalten und der Sonne Stille halten. Lass mich so still und froh deine Strahlen fassen und dich wirken lassen. Dich wirken lassen führt uns schon zum nächsten Punkt. Viertens, Anbetung ist eine hörende Haltung. Wenn wir in der Anbetung schweigen, dann ist auch der Raum dafür, dass wir hinhören. Viele Menschen haben das Hören auf Gott gar nicht gelernt. Ich kann mich nicht erinnern, dass in meiner Kindheit, und ich war viel in der Kirche, dass es da immer darum gegangen wäre, jetzt sind wir mal ruhig, jetzt hören wir auf Gott, hat leider wenig Raum gehabt. Ich habe das erst im Laufe meiner Zeit gelernt und ich würde sogar sagen, Gottes Geist hat es in mir hervorgebracht, dass ich auf ihn höre, dass ich so in die Stille gehe. Und wer das kennt und auch praktiziert, der kennt auch diesen Weg von Danksagung über Lobpreis hin in die Anbetung. Der wird wissen, wie das ist, wenn man erst dankt und lobt und dann immer stiller wird, weil man spürt, Gott ist gegenwärtig. Das ist nichts Modernes, das ist nichts, was irgendwie sich erst ja, neue Gemeinden, charismatische Gemeinden ausgedacht haben oder dem mehr Raum geben. Es gab es schon immer, zu jeder Zeit. Wenn wir die Psalmen lesen, wenn wir die Briefe von Paulus lesen, da ist ganz viel Anbetung, ganz viel Ehrfurcht. Viele wünschen sich, Gottes Stimme zu hören, aber wir bringen weder die Zeit, noch die Ruhe, noch die Bereitschaft mit. Zeit, Ruhe und Bereitschaft, diese drei Dinge brauchst du, wenn du in diese hörende Haltung hineinkommen willst. Und der Zusammenhang zwischen Schweigen und Hören und dann eigentlich auch noch zu dem fünften Punkt, der wird besonders schön in Jesaja 6 deutlich. Dort lesen wir von solch einem heiligen Moment, den Jesaja in jungen Jahren, der war wirklich noch ein Jugendlicher, im Tempel erlebt hat. Ich lese es uns mal vor. Es war in dem Jahr, als König Usia starb, da sah ich den Herrn auf einem hohen, gewaltigen Thron sitzen. Es ist natürlich eine Vision, die er hat. Der Saum seines Gewandes füllte den ganzen Tempel aus. Er war umgeben von mächtigen Engeln, den Seraphen oder auch Seraphim. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 Flügeln bedeckten sie ihr Gesicht, das ist auch eine Haltung der Demut. Mit 2 den Leib, 2 brauchten sie zum Fliegen. Sie riefen einander zu, heilig, heilig, heilig. Hier klingt eigentlich auch die Dreieinigkeit, die Dreifaltigkeit an. Heilig ist der Herr, der allmächtige Gott. Seine Herrlichkeit erfüllt die ganze Welt. Ihre Stimme ließ die Fundamente des Tempels erbeben und das ganze Heiligtum war voller Rauch. Entsetzt rief ich, Jesaja, ich bin verloren, denn ich bin ein Sünder und gehöre zu einem Volk von Sündern. Mit jedem Wort, das über unsere Lippen kommt, machen wir uns schuldig. Und nun habe ich den Herrn gesehen, den allmächtigen Gott und König. Das heißt, Jesaja begegnet diesem allmächtigen, heiligen Gott im Tempel. Er hat diese Vision auch von den Engeln, die Gott umgeben. Und er fühlt sich unwürdig. Er fühlt sich unrein. Und er hat das Gefühl, er kann keine Worte mehr sprechen, die nicht unrein oder verdorben sind. Aber wir lesen weiter, da flog einer der Seraphen zu mir mit einer glühenden Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar geholt hatte. Er berührte damit meinen Mund und sagte, schau, die glühende Kohle hat deine Lippen berührt. Deine Schuld ist jetzt weggenommen, dir sind deine Sünden vergeben. Für uns ist das natürlich Jesus Christus. Das Opfer, das er gebracht hat, reinigt unsere Lippen. Durch Jesus Christus dürfen wir in diesen heiligen Raum eintreten. Durch sein Blut, das er vergossen hat. Die Heiligkeit Gottes, die Jesaja im Tempel erlebt, die lässt ihn erkennen, dass jedes seiner Worte eigentlich überflüssig ist. Und dieses Erlebnis führt ihn in die Ehrfurcht, zum Schweigen und zum Hören. Denn dann spricht Gott zu ihm. Gott fragt, wen soll ich zu meinem Volk senden? Wer will unser Bote sein? Ich antwortete Jesaja, ich bin bereit, sende mich. Das, was wir in der Stille dann hören, das kann vielerlei sein. Das kann wirklich eine Vision oder ein Bild sein, das Gott dir schenkt. Es kann eine Wegweisung sein. Es kann eine Ermutigung oder ein Trost sein. Es kann sogar eine Warnung sein. Oder aber ein Auftrag, wie hier bei Jesaja. Aber es wird uns immer ehrfürchtig werden lassen. Und diese Ehrfurcht führt uns hin zur völligen Hingabe und zur Bereitschaft, Gott zu dienen mit unserem ganzen Sein. Jesaja ist dann bereit, nicht nur Gott zu hören, sondern auch zu antworten und zu sagen, ich diene dir mit allem, was ich bin. Sende mich. Ich bin bereit. Darum komme ich zum 5. und letzten Punkt. Anbetung ist eine dienende Haltung. Dienst im Reich Gottes geschieht immer aus der Anbetung heraus, aus dem Wissen, Gott ist groß, Gott ist allmächtig, er hat mich berufen. Und auch Jesus verweist auf die Notwendigkeit zwischen anbetender Haltung und dem Dienst für Gott. Als er vom Teufel versucht wurde in der Wüste, da sagt er einmal zu ihm, Matthäus 4, Vers 10, weg mit dir, Satan, denn es heißt in der Schrift, bete allein den Herrn, deinen Gott an und diene nur ihm. Anbetung ist Gottbezogenheit. Wir konzentrieren uns auf Gott und wir wollen nur ihm dienen, dem, dem die Ehre gebührt, dem, denen die Anbetung gebührt. Anbetung, ohne dass wir in den Dienst für Gott berufen sind, ist keine wahrhaftige Anbetung. Und das ist das Allerwichtigste, dass wir wahrhaftige, also aufrichtige, ehrliche Anbeter sind. Dass wir nicht nur so tun, als ob oder denken, jetzt muss ich mich so hinstellen oder hinknien oder wie auch immer. Es ist eine Sache zwischen dir und Gott. Und am Allerwichtigsten ist, dass du das eben auch zu Hause in deinem stillen Kämmerlein praktizierst. Ich möchte dir sagen, Gott sucht solche Anbeter. Du hast so schön eingeführt vorhin, oder war es im Lobpreisteam, weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube, du warst es aber, Elke. Dass wir sehnsüchtig werden, oder waren es die Worte aus dem Büchlein? Genau. Gott sucht Anbeter und wenn wir in die Anbetung kommen, suchen wir Gott. Da entsteht eine Sehnsucht. Und von dieser Suche lesen wir im Johannesevangelium Kapitel 4, das ist die Begegnung zwischen Jesus und der Frau am Brunnen. Und die Frau merkt, hier passiert gerade etwas Besonderes. Und sie sagt zu Jesus: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet. Und ihr sagt, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten soll. Sie möchte also wissen, wo bete ich denn jetzt an? Wie mache ich das richtig? Wo begegne ich diesem Gott? Und Jesus spricht zu ihr: Glaube mir, Frau, es kommt die Zeit, dass ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen. Das Heil kommt von den Juden, von dem Gott der Juden, von dem einzigen, alleinigen Gott, dem Schöpfer von Himmel und Erde. Den sollt ihr anbeten. Aber es kommt die Stunde und ist schon jetzt, dass die wahren Anbeter den Vater anbeten werden, im Geist und in der Wahrheit, völlig losgelöst von einem geografischen Ort, überall auf der ganzen Welt, im Himmel, auf der Erde und sogar unter der Erde, haben wir auch als Eingangsspruch gehört. Denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Gott ist Geist und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. In der Elberfelder Übersetzung heißt es sogar in Vers 23, denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott sucht nach Anbetern, nach Menschen, die so ganzheitlich in Beziehung zu ihm leben, deren geistliche Haltung, dienende, schweigende, hörende Haltung da ist, die bereit sind. Wird er dich finden? Jesus selbst hat im Vaterunser die Anbetung gelehrt. Wir sagen es immer am Anfang vom Vaterunser: Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Das ist Anbetung. Wir geben Gott die Ehre, wir wollen, dass sein Wille geschieht. Er sei geheiligt. Wir wollen die Heiligkeit Gottes anerkennen. Und es endet dann auch wieder, denn dein ist das Reich, dein ist die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Das heißt, diese 7 Bitten, die dazwischen stecken, die sind umrahmt, umarmt von Anbetung. Jeder wahrhaftige Christ ist dazu berufen, ist dazu wiedergeboren, Gott anzubeten im Geist und in der Wahrheit, weil Gott es so will. Und damit sich niemand erhebt, der diesen Geist in sich trägt und der all das vielleicht schon erlebt und mit ganzem Herzen Ja sagen kann, wir sollen uns nicht erheben gegenüber anderen, die da vielleicht noch auf der Suche sind, möchte ich zum Schluss noch einmal Derek Prince zitieren. Mit dem Heiligen Geist erfüllt worden zu sein, macht uns weder vollkommen, noch sind wir deshalb über andere Menschen erhaben. Aber es setzt etwas in uns frei, das uns verstehen lässt, wie Anbetung sein soll. Und diese innere Freiheit in Jesu Namen, die wünsche ich euch. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alles, was wir bitten und verstehen, der bewahre unsere Herzen und unsere Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.